Das ist wie eine Todesmaschine, was hier läuft. So kommentierte Stefan Hippler vom Frankfurter Sozialdienst der Evangelischen Kirche die Abschiebung der 7 sudanesischen Flüchtlinge in einer Nacht- und Nebelaktion vom vergangenen Dienstagabend in Frankfurt. Trotz zahlreicher Proteste von Menschenrechtsorganisationen, PolitikerInnen und KirchenvertreterInnen gegen diese Abschiebung und trotz auch eines Hungerstreiks der Sudanesen, die sich bis zuletzt gewehrt haben, setzte der Innenminister der BRD seine Todesmaschine in Gang und ließ die Flüchtlinge in den Sudan abschieben. Ein Land, in dem Menschenrechtsverletzungen zum Alltag gehören und zahlreiche politische Häftlinge ohne Anklage und Gerichtsverfahren in sogenannten Geisterhäusern sitzen. Der Fall der Sudanesen sei zwar spektakulär, aber in Frankfurt eigentlich Alltag, kommentierte der genannte Hippler. Das passiert hier täglich im Kleinen, ohne Skrupel und ohne, dass es jemand mitkriegt. Relativ unbekannt dürfte vielen auch die Bemühungen der politisch Herrschenden sein, die deutsche Ostgrenze möglichst dicht zu machen, damit flüchtenden Menschen jede Möglichkeit genommen wird, hierzulande überhaupt erst einen Asylantrag zu stellen. Seit Abschaffung des Asylrechts im Mai 1993 ist an der deutschen Ostgrenze technisch und personal stark aufgerüstet worden. Tote werden in Kauf genommen, wöchentlich werden Ertrunkene angeschwemmt. Seit Mai 1993 wurden die Bundesgrenzschützer von 1.650 auf 4.600 Mann erhöht. 23 Stellen mit 450 mobilen Überwachungstrupps wurden eingerichtet. Polizeihubschrauber und Infrarotgeräte sollen verhindern, dass Flüchtlinge nachts unbemerkt die Grenze überqueren. Wer diesem brutalen und zynischen Treiben des Bundesgrenzschutzes auf die Finger schauen will, um am Ende sogar noch kritisch darüber zu berichten, ist dort nicht besonders gern gesehen. Diese Erfahrung musste eine Gruppe von 40 TeilnehmerInnen einer antirassistischen Fahrrad- und Aktionstour machen, die im Juli eine Woche lang etwa die Hälfte der deutsch-polnischen Grenze entlang radelte. Unterwegs sammelten sie Erfahrungen über die Abschottung der Grenze, führten zahlreiche Gespräche und beteiligten sich an verschiedenen Aktionen. Mit dabei war auch Andreas von der Graswurzelwerkstatt in Köln.
Wir haben zum Beispiel ausprobiert, wir haben Nachtspaziergänge gemacht, das heißt also direkt am Ufer. Sie haben wir uns nachts aufgehalten mit mehreren kleinen Gruppen und sind dann auch teilweise kontrolliert worden. Dann zum Beispiel an einer anderen Stelle haben wir gesehen, an einem Grenzübergang in Guben, wie gerade Flüchtlinge in Wagen mit Handschellen versehen, in Wagen hineingebracht wurden, abgefahren wurden. Ja, das sind also so Momente, die da sind, während man jetzt, sage ich mal, so die spektakulären Sachen natürlich nicht verfolgen kann. Also man kann eben nicht verfolgen, wie in dieser Woche, wo eine sogenannte Wasserleiche wieder auftaucht, wie auch in dieser Woche geschehen. Man bekommt also durchaus nicht das mit an militärischen Aspekten an dieser Grenze. So tagsüber gestaltet sie sich eigentlich sehr zivil. Also es ist eine grüne Grenze nach wie vor, aber was da an technischer und personeller Aufrüstung in den letzten Jahren stattgefunden hat, ist eigentlich unvergleichbar. Wenn man zum Beispiel jetzt daran denkt, 1991 waren es knapp 1.800 Beamte und inzwischen sind es über 5.000 und auch entsprechend technisch aufgerüstet mit Booten, die also nicht eine größere Wassertiefe haben als 50 Zentimeter, die also überall hin können, auch bei niedrigem Wasserstand, bis hin zu eben, wie ich schon sagte, Wärmesichtgeräte, die also im Umkreis von 3 Kilometer alles Lebende, also an Tier und Mensch, erfassen können in der Nacht und wo es quasi dann auch im flachen Gelände bis zu 10 Kilometer, wo es dann einfach kaum möglich ist, durchzukommen. Also die Wahrscheinlichkeit, aufgegriffen zu werden, sehr groß ist.
Ihr habt euch nun auch mit diesen Herren vom BGS unterhalten und habt sie auch konfrontiert, so mit dem Vorwurf, dass sie zuschauen, wenn im Fluss Menschen ertrinken und da nicht eingreifen. Was haben sie denn gesagt? Wie sind denn die Gespräche mit den BGS-Typen verlaufen?
Also das ist vehement natürlich und kategorisch abgewehrt worden. Das ist in einer Filmdokumentation aufgearbeitet worden. Also es heißt, dass eine Gruppe von tamilischen Flüchtlingen über die Grenze wollte, die dann einen sehr gefährlichen Weg sich aussuchten oder beziehungsweise für sie ausgesucht wurde. Und dabei ist dann auch beim Hochwasserstand ist dann auch ein Teil der Gruppe ertrunken. Und es gibt Aussagen von Überlebenden, wonach also auf der polnischen als auch auf der deutschen Seite Beamte gesehen wurden, die eben nicht geholfen haben, die also nicht den Ertrinkenden oder sonst wie ja, in den Strudeln dort treibenden, also irgendwas hätten versucht. Das ist ein Vorwurf an den BGS, der natürlich bestritten wird, der auch nur anhand dieser Dokumentation soweit nachgewiesen werden kann. Andere Fälle sind nicht bekannt geworden. Es heißt jetzt, was nicht den BGS betrifft, sondern die angrenzenden Gemeinden, dass zum Beispiel angetriebene Wasserleichen, wovon es also im Durchschnitt wohl in der Woche eine gibt, mindestens im Schnitt, dass die zum Beispiel jetzt auch wieder in den Fluss zurückgestoßen werden, weil diese einfach dann, wenn sie rausgezogen werden, für diese Gemeinde Kosten bedeuten. Also es sind so einzelne Stücke, die eine Gesamtsituation darstellen, wovon der BGS einfach nur einen Teil der Situation darstellt. Insgesamt kann man zum BGS sagen, dass er einfach diese 30 Kilometer, soweit wird das der Machtbereich, also entlang der Grenze definiert, 30 Kilometer bis landeinwärts einfach die vollständige Kontrolle über das Geschehen dort hat. Also wir hatten auch mit Wasserschutzpolizei zu tun, wir hatten auch mit Zoll zu tun, wir hatten auch mit der Landespolizei zu tun. Allerdings merkt man gleich in Gesprächen mit diesen anderen Stellen, dass ihre Kompetenz und ihre Möglichkeiten einfach sehr beschnitten sind durch die Arbeit des BGS. Also im Grunde hat der BGS dort Besatzungsrecht und das ist ja insgesamt eine sehr dramatische Entwicklung, wenn man auch sieht, wie sehr dieser BGS zum Beispiel Flughäfen und Bahnhöfe inzwischen unter seiner Kontrolle hat, wie weit er bei Demonstrationen eingesetzt wird. Also diese Staatspolizei eigentlich immer mehr Kompetenzen bekommt und das nun in einem Raum entlang der Grenze, also der schon doch einen sehr großen Abschnitt bedeutet und über mehrere Bundesländer hinweg geht und man einfach auch dadurch sieht, dass die Kompetenzen der Länderpolizeien sehr stark beschnitten werden. Dieser BGS selbst gab sich uns gegenüber recht zivil, sage ich mal auch so, in ganz konkreter Form, dass er also versuchte, ein Pärchen, eine Frau und einen Mann also, bei uns einzuschleusen zu Beginn der Radtour, indem sie sich als Radler ausgaben, die mal mit uns entlang der Grenze auffahren wollten, sonst irgendwie sich langweilen würden mit ihren Freunden und Freundinnen. Dann verzichteten sie aber doch kurzerhand auf eine Mitfahrt, hielten sich aber in den nächsten Tagen immer etwa so 150 bis 200 Meter hinter uns auf, also verfolgten uns auch in ziviler Form. Dann gab es in der ganzen Zeit, wir haben mal so ungefähr überschlagen, ständig eine 1-zu-1-Situation, also wir vermuteten, dass ungefähr auf die 30 bis 40 Teilnehmerinnen der Radtour mindestens immer ein BGS-Beamter oder eine BGS-Beamtin kam in der Zeit, dass einfach ständig wir merkten, wie wir ins Zivilwagen oder aber auch teilweise tagesmäßig mit Wannen, also ständig observiert wurden.
Ein Thema auf dieser antirassistischen Radtour entlang der deutschen Ostgrenze waren die sogenannten Schlepperbanden, gegen die von Bundesregierung und bürgerlichen Medien stets als gewissenlose und brutale Subjekte gehetzt wird. 1994 sind 31.000 Flüchtlinge illegal über Oder und Neiße eingereist und ohne Schleuser wäre ihnen dies nicht möglich gewesen. Im Mittelpunkt antirassistischer Kritik müssen für Andreas daher nicht die Schleuser, sondern die Fluchtursachen sowie die martialische Abschottung der deutschen Ostgrenze und deren rassistische Begründung stehen.
Die sogenannten Schlepperbanden, das ist ein Thema, ich denke, das auch nur so gesehen wird, wenn man von einer Dominanzkultur her hinblickt auf die Welt. Wir nennen das bei uns Reisebüros, womit Hunderttausende von hier aus überall hinkommen. Das ist natürlich klar, wenn man vorher solche Hürden aufbaut und dann anschließend diese diskriminiert, die versuchen, diese Hürden zu übergehen, beziehungsweise die helfen, diese Hürden zu übergehen, dann ist es sehr leicht, von Schlepperbanden zu sprechen. Es passiert im Grunde nichts anderes als das, was wir auch kennen. Menschen, die von A nach B wollen, die aus welchen Gründen auch immer zu uns wollen, dass die natürlich sich Hilfe suchen. Und wenn wir irgendwo hin wollen, dann gehen wir auch dahin und zum Beispiel in ein Reisebüro und kommen dann überall hin. Also ich denke mal, das ist auch eine Sichtweise, wenn wir von Schlepperbanden sprechen. Und es gehört ja auch zur Politik, zu diesem Staatsrassismus, alles das zu diskriminieren, was sich um ja dieses Asylrecht herum bewegt. Das dehnt sich ja inzwischen aus, dass Sozialhilfeempfänger bis zu Arbeitslosen, also dass erstmal eine Diskriminierungswelle initiiert wird. Und dazu gehört auch in der Asylpolitik die sogenannten Schlepperbanden als die Bösen darzustellen. Dabei ist es eine Reaktion oder eine, wenn man so will, eine Wechselwirkung aufgrund der hiesigen Politik, rassistischen Politik, als auch der Politik des BGS, der also immer auch rein technisch immer höhere Hürden aufstellt und natürlich immer raffiniertere Methoden von diesen sogenannten Schleppergruppen einfach auch, dass ich damit auseinandersetzen muss. Es geht jetzt sehr viel stärker darum, nach ein paar Jahren, wo man sich mit der rechtsradikalen Gewalt auseinandergesetzt hat, sich mit dem staatlichen Rassismus auseinanderzusetzen, wo überall in den Gesetzen und in der konkreten Ausführung der Staat im Grunde das übernommen hat, was vor 3-4 Jahren noch die Rechten gefordert haben. Das ist im Grunde, denke ich, so das Thema in der nächsten Zeit. Und dazu, sage ich mal, bedeutet es, dass wir auch zivilen Ungehorsam leisten. Das ist auch im Rahmen dieser Radtour passiert. Wir haben auch im Vorlauf geschrieben. Wir wollen also Aktionen auch durchführen, unter anderem auch bis zum zivilen Ungehorsam. Und zum Beispiel, dass wir auch gezeigt haben, durch eine Überquerung der Oder bei Frankfurt von der polnischen Seite herüber, was wir von diesen Grenzen halten und dass wir uns auch das Recht nehmen, Grenzen dort zu überqueren, wo wir es für richtig halten. Also auch da diese Machtpolitik und diese unmenschliche Asylpolitik auch insofern zu unterlaufen, dass wir einfach selbst Ungehorsam leisten, und das kann auch in Form von Aktionen vor Asylknästen, vor Abschiebeknästen sein, dass einfach die Regierenden merken, dass sich da also Menschen einfach für die Flüchtlinge einsetzen.